Was halt ohne Folien, das geht auch. Sieht man was. Jetzt wäre es nur gut, wenn ich auch was sehen würde. Ja. Also gut, ich versuche mal mit Kommando das dann zu steuern, oder? Bitte? Sie sehen noch. Also gut, ich fange jetzt einfach mal an. Gut. Also es ist schon viele Jahre her, als meine Frau und ich einmal Boris Becker gegenübergestanden sind. Ja, war wirklich schon ein Erlebnis. Und plötzlich waren da noch ganz viele Menschen aus Film, Musik und Politik auch auf engstem Raum zusammen. Und was denkt ihr, wo das war? Das war in London im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Ja. Nicht zuletzt war auch da die ganze Königsfamilie. Jetzt schalte ich einfach mal weiter. Ist die nächste Folie? Gut. Die ganze Königsfamilie zu sehen. Sie alle waren täuschend echt. Und man hatte den Eindruck, als würden sie jeden Moment anfangen, mit uns zu reden. Ich mache eine kurze Pause. Kann ich weitermachen? Also gut. Hoffentlich bringe ich das jetzt noch hier. Also. Ah, sehr gut. Dankeschön. Steuern tue ich mit dem, oder? Ja, okay. Gut. Also man hat den Eindruck, als würden die Herrschaften, die ihr da seht, geradezu anfangen, mit uns zu reden. Und dennoch waren es Attrappen und es waren nur Figuren aus Wachs. Aber warum erzähle ich denn das alles? Weil mich diese täuschend echte Königsfamilie irgendwie auch an den Jakobusbrief erinnern. Jetzt hoffe ich. Ist was passiert? Hier nicht. Oh, das wird was sein. Also irgendwie an den Jakobusbrief erinnern. Und da geht es im 4. Kapitel um ungetügelte Lust und um Freundschaft mit der Welt. In diesem Text beschreibt uns Jakobus, wie die Gemeinde aussieht. Manchmal nämlich genauso wie diese Familie aus Wachs. Äußerlich scheint alles in Ordnung. Lebendig, biblisch, ohne jeden Makel, jetzt sehe ich es auch. Doch in Wirklichkeit sieht alles vollkommen anders aus. Wenn wir da an die letzte Predigt denken, da wurden wir von Jakobus doch ganz eindringlich daran erinnert, unsere Zunge im Zaum zu halten und mit Hilfe von der Weisheit von oben Frieden zu säen und Frieden zu stiften. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Was ist aber dann, wenn der Frieden in der Gemeinde fehlt? Das beschreibt uns der heutige Text. Und zum besseren Verständnis werden wir auch diesen Text wieder, wie wir das bisher immer gemacht haben, in verschiedene Abschnitte aufteilen. Bevor wir das aber tun, machen wir mit Jakobus noch eine Bestandsaufnahme in der Gemeinde. Hat es umgeschalten? Gut. Jetzt. Wunderbar. Dazu schlagen wir jetzt das 4. Kapitel auf und lesen zunächst die Verse 1 bis 3. Woher kommen die Kriege und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus spricht hier von Krieg, von Kämpfen, von Streitigkeiten, ja sogar von Mord und von Neid und Eifersucht. Aber beschreibt das alles wirklich unsere Gemeinde? Doch sicher nicht. Und da könnte man auch wirklich meinen, bei all dem geht es überhaupt gar nicht um uns. Schließlich spricht Jakobus hier doch zu den 12 Stämmen in der Zerstreuung. Dort waren damals gläubige und vor allem aber auch nichtgläubige Juden und vielleicht verwendet er deshalb diese krassen Worte, um diese Juden damals aufzurütteln. Aber wenn wir doch ein wenig genauer hinschauen, dann geht es vielleicht doch irgendwie auch um uns. Das zeigt sich schon darin, dass Jakobus die Kritik in Frageform vorbringt. Er sagt nämlich nicht, unter euch gibt es Krieg und Streit und das darf nicht so sein, sondern er fragt ganz gleich nach der Ursache. Woher kommen diese Kriege und Streitigkeiten? Woraus entstehen sie? Und dann erklärt er selbst, ihr seid es. Der Krieg tobt in euch. Aber gibt es denn wirklich Krieg in der Gemeinde? Ja, den gibt es. Denn wir töten mit unseren Gedanken, wenn wir auf den anderen zornig sind. Wir töten mit Schimpfworten, die wir uns an den Kopf werfen. Und wir töten durch unversöhnliche Rechthaberei. Wir brauchen also keine Pistolen und auch keine Messer. Denn wenn wir dem anderen gegenüber Bitterkeit im Herzen haben, wenn wir voller Schadenfreude, voller Neid, voller Hass und Missgunst sind, wenn wir unversöhnlich und nachtragend sind, dann ist all das Mord. Ja, Zorn ist Mord und unsachlicher Streit ist Krieg. Jakobus nennt das alles den Kampf der Leidenschaften. Es geht um Gier, es geht um Neid und um Eifersucht. Und selbst das Gebet wird manchmal missbraucht bei der Gier nach immer mehr. Und all das gibt es auch unter den Gliedern des Volkes Gottes. Und Glieder, das sind wir alle, die wir uns zum Herrn Jesus bekennen. Und das zeigt, Jakobus meint mit diesen Versen auch dich und mich. Und wenn er jetzt mit prüfendem Blick die Bestandsaufnahme macht, dann findet er bei uns als erstes böse Begierden. Gemeint ist damit unsere Gier nach Vergnügen, nach Besitz und der Wunsch, andere auch mal zu übertreffen. Unsere Begierden sind also die Quelle für Konflikte und Spaltungen, die es auch in unserer Gemeinde geben kann. Und obwohl wir doch alle Bürger des gleichen und selben Reiches sind, kämpfen wir doch auch immer wieder gegeneinander. In diesem Bürgerkrieg werden unsere Kräfte dann vollkommen aufgebraucht und dann haben wir am Ende keine Kraft mehr, um für das Evangelium zu kämpfen oder gemeinsam gegen falsche Lehren anzugehen. Der Einzige, der sich über all das wirklich freuen kann, ist Satan. Die Quelle für Krieg und Streitigkeiten ist also nicht die Weisheit von oben, sondern Schuld sind unsere eigenen Begierden. In den Gliedern unseres Körpers streiten dann die Begierden darum, uns als Werkzeuge der Sünde zu gebrauchen. Und der Herr sagt Paulus schon in Römer 6, Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Weil unsere Herzen aber immer noch voll sind mit diesen Begierden, geben wir uns Gott nicht hin, sondern verwenden unsere Glieder sehr oft auch im Kampf und im Streit. Und wie sich dieser Kampf dann auswirkt, das beschreibt uns jetzt der Vers 2. Als erstes sagt Jakobus hier, sie begehren, aber sie haben nichts. Das bedeutet, Kampf und Streit stillen unsere Begierden nicht, sondern bewirken das Gegenteil, nämlich noch mehr Streit, mehr Mord und Totschlag. Und das ist jetzt eine wirklich krasse Aussage, wenn Jakobus hier sagt, dass wir morden. Damit meint er wohl in erster Linie den Rufmord. Denn üble Nachrede führt dazu, dass sich jemand bedroht fühlt und sich dann vielleicht verängstigt total zurückzieht. Wer das Ziel einer Verleumdungskampagne ist, der wird als Mensch kaputt gemacht. Das erleben wir heutzutage sehr eindrucksvoll in den nicht immer so sozialen Medien. Der Grund ist oft der Neid, man gönnt es dem anderen nicht, weil man es selbst haben möchte. Also diese Warnung gilt für uns alle. Wir müssen aufpassen, dass wir uns auf gar keinen Fall durch Unzufriedenheit mitreißen lassen, denn dann sind auch wir alle zu solchen Taten fähig. Wenn wir aber auf Menschen achten, die sich von ihren Begierden leiten lassen, dann siehst du ganz schnell, dass Jakobus recht hat, wenn er sagt, dass solche Menschen nicht bekommen, was sie begehren. Denn alles, was sie wollen, ist Unruhe stiften und Kriege führen. Und er sagt Jakobus als erstes, sie begehren, aber sie haben nichts. Das Einzige, was sie haben, ist Unfrieden in ihrem Herzen. Machen wir mal ein Beispiel für Lust und Begierden in der Welt. Da gibt es wohl an erster Stelle die Lust nach materiellem Reichtum. Denken wir da zum Beispiel an eine Familie, die mit ihren Ausgaben gerade so um die Runden kommt. Der Ehemann möchte dann aber doch ein schönes neues Auto und sie träumt von einer modernen Wohnungseinrichtung und dann kommt ein Baby. Und als die Ehefrau dann mehr Haushaltsgeld verlangt, wird er gereizt und ungehalten, sie wehrt sich mit Tränen dagegen und schon ist das Haus voller Streit. Oder schauen wir vielleicht noch besser in die Gemeinde. Da hat doch ein junger Mann, der erst kurz in der Gemeinde ist, tatsächlich mehr Ansehen als ich. Dann greife ich ihn mit unfairen Bemerkungen an und als sich dieser Herr zur Wehr setzt, springen ihm andere Geschwister zur Seite und schon werden noch weitere Geschwister mit hineingezogen, die sich für mich einsetzen. Und nur weil ein Glied in der Gemeinde mehr Ansehen haben will, gibt es dann Unzufriedenheit, gibt es vielleicht Streit, Parteiungen und vielleicht sogar am Ende Spaltung in der Gemeinde. Und deshalb sagt Jakobus an dieser Stelle, streitet nicht und kämpft nicht, sondern betet. Anstatt Gott im Gebet zu bitten, versuchen wir nämlich immer alles aus eigener Kraft zu erreichen. Und dann haben wir wirklich nichts, weil wir nicht bitten. Aber, und das ist ganz wichtig, alles, was wir bitten, soll dann auch zur Ehre Gottes oder zum Wohl unserer Mitmenschen sein. Denn wenn wir für Dinge bitten, die uns wichtiger sind als der Wille Gottes, dann hat Gott an keiner Stelle versprochen, dass er solch ein Gebet auch wirklich erhören würde. Der zweite Punkt dieser Bestandsaufnahme ist dann geistlicher Ehebruch. Hat es weitergeschalten? Gut. Dazu lesen wir den Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Feindschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Hier bezeichnet Jakobus Christen als Ehebrecher. Er meint damit, dass sie Gott davongelaufen sind und Christus den Rücken zugewandt haben. Die Liebe zu materiellen Dingen ist deshalb geistlicher Ehebruch, weil Gott möchte, dass wir als erstes doch an andere denken. Wenn ich dagegen die Reichtümer der Welt liebe und mich so verhalten wie die Welt, dann bin ich ganz automatisch auch ein Freund dieser Welt. Doch Freundschaft mit der Welt, das sagt Jakobus hier, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Da gibt es also nichts dazwischen. Du kannst nicht neutral sein und dich irgendwie so durchmogeln, sondern es gibt nur zwei Dinge, Licht oder Finsternis. Aber fragen wir uns doch einmal, was ist denn nun eigentlich die Welt? Ist hier der Planet Erde gemeint? Oder vielleicht die materielle Welt? Nein, hier ist das System gemeint, das sich der Mensch aufgebaut hat, damit die Begierden der Augen, die Begierden des Fleisches und der Hochmut des Lebens befriedigt werden können. Die Welt ist ein System, in dem kein Platz ist für Gott und für seinen Sohn. Und da ist es dann egal, ob es sich um Kunst, um Kultur, um Bildung oder Wissenschaft oder gar um Religion handelt. Denn in all diesen Bereichen ist der Name des Herrn Jesus unerwünscht, manchmal gar verboten. Und wenn er dann doch verwendet wird, wird er doch oft nur als eine leere Formel benutzt. Mit der Welt, die Jakobus beschreibt, ist die menschliche Welt gemeint, eine Welt, die sich in jedem Fall außerhalb der wahren Gemeinde befindet. Begreifen wir, wie undenkbar es ist, wenn gläubige Geschwister mit einer Welt arm in Arm gehen, die ihren Retter verleugnet und gekreuzigt hat. Wer sich zum Glauben an den Herrn Jesus bekennt und Freundschaft mit der Welt eingeht, der begeht geistige Hurerei. Und das unterstreicht Jakobus, indem er jetzt auf den dritten Punkt zeigt. Hat's geklappt? Gut. Gottes Geist in uns. Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst, wenn sie sagt, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Ich denke, das ist ein bemerkenswerter Vers, denn Jakobus zeigt hier zwei Dinge, nämlich erstens das Reden der Schrift und zweitens das Wirken des Geistes. Alles, was die Schrift sagt, ist wahr, denn sie enthält keine doppelzüngige Sprache. Wo immer du auch darin liest, überall kannst du erkennen, dass der sündige Mensch keine Verbindung zu Gott haben kann. Überall warnt uns die Schrift vor Freundschaft mit der Welt. Oder meinst du, dass die Schrift vergeblich redet? Ganz sicher nicht. Die Schrift redet nie vergeblich. Jesaja 55, Vers 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Die Schrift spricht also eine deutliche Sprache, die jeder verstehen kann, der offene Ohren hat. Und zweitens dann beschreibt Jakobus hier, wie der Geist Gottes in uns wirkt. Genauer gesagt, wie sein Wort und sein Geist zusammenwirken. Denn was der Schrift fremd ist, das ist auch dem Geist fremd. Und so wenig du im Wort eine Verbindung zwischen Gott und der Sünde finden wirst, so wenig bringt dich der Geist auch dazu, deinen Begierden nachzugeben. Mit anderen Worten, der Geist, der in dir wohnt, bewirkt weder Krieg noch Streit. Die Welt ist es, die voll ist von Konflikten und Streitigkeiten. Und so merken wir uns, du und ich, wir sind dafür verantwortlich, dass hier in der Gemeinde kein Platz für das Negative ist. Und das führt uns jetzt zum vierten Punkt der Größe der Gnade. Das seht ihr schon. Gell? Und das führt uns, also Größe der Gnade, Vers 6. Größer aber ist die Gnade, die er gibt, darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus sagt hier, Gott schenkt dir durch seinen Geist die größere Gnade. Und das ist eine Gnade, die uns hilft, der Welt zu widerstehen und dabei Kriege und Streitigkeiten eben nicht mitzumachen. Dabei ist es aber wichtig, du musst bei all dem demütig sein. Du musst so handeln wie der Ziegenbock auf der Brücke, der sich selbst erniedrigt. Denn das Fleisch, die Welt und der Teufel mögen große Macht haben, aber die Gnade, die Gott uns gibt, ist größer als all das. Aber diese Gnade bekommt eben nur derjenige, der auch wirklich demütig ist. Das sagt schon der Prophet Jesaja in Kapitel 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und jetzt kommt, und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Jetzt wird es klar, es ist allein die Gnade, die uns dazu befähigt, ein gerechtes Leben zu führen. Und als Richtschnur für so ein Leben hält Jakobus jetzt noch 7 Ermahnungen für uns bereit. Wir lesen die Verse 7 bis 10 jetzt einmal zunächst am Stück. Also 7 bis 10. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich finde, das sind ganz heftige Hinweise, die wir uns jetzt einmal genauer anschauen wollen. Als erste Ermahnung finden wir im ersten Teil des Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, der uns deutlich macht, Gott muss Gott in meinem Leben sein. Das bedeutet im Klartext, ich muss mich entscheiden, wer in meinem Leben jetzt das Sagen hat. Nicht mehr ich selbst soll die Kontrolle über meine Begierden und mein Leben haben, sondern ich soll loslassen und wirklich alles in die Hände Gottes geben. Nur dann, wenn du alles der Gnade übergibst, nur dann kannst du das Handeln Gottes in deinem Leben auch tatsächlich miterleben. Aber denk jetzt nicht, du kannst dich nach deiner Bekehrung zurücklehnen, weil jetzt alles wie am Schnürchen läuft. Denn wenn du es tatsächlich schaffst, den Geist Gottes in dir völlig frei wirken zu lassen, dann kannst du darauf warten, bis der Teufel bei dir aktiv wird. Um Satan aber zu stoppen, musst auch du aktiv werden. Und er sagt Jakobus im zweiten Teil vom Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja, der Satan ist listig, das wissen wir. Er möchte nämlich, dass du wieder damit anfängst, wieder weiter weg von Gott zu leben, unabhängig von Gott zu leben. Und dann kann nämlich er wieder Einfluss auf dein Leben gewinnen. Und der beste Schutz vor den Angriffen des Teufels ist, wenn du dich unterwirfst, wenn du dich Gott unterwirfst. Denn dann begegnet der Teufel nicht mehr dir als einem schwachen Menschen, sondern dann begegnet er dem allmächtigen Gott in dir. Und vor Gott, das wissen wir, ergreift er immer die Flucht. Das beste Beispiel ist der Herr Jesus. Sein ganzes Leben lang hat er sich doch Gott unterworfen. Und in der Wüste sehen wir dann, dass er dem Teufel widerstehen konnte, weil er dreimal das Wort Gottes zitierte, Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Denn als Jesus durch Gottes Wort die Versuchung Satans dreimal abgewehrt hatte, hieß es dann am Ende, verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu, um ihm zu dienen. Machen wir es also einfach so wie der Herr Jesus, bleiben wir wirklich demütig und halten uns an Gott und sein großartiges Wort. Und dann im Vers 8 finden wir gleich drei ganz wichtige Hilfen für unser tägliches Leben. Dort sagt Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Zunächst sollen wir also Gott nahen. Das geht aber nicht, wenn wir Zweifel und Widersprüche in unserem Herzen haben, sondern das geht nur, wenn wir Gott auch im Glauben nahe sind. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das zeigt, Christsein ist kein Glaube an irgendein Buch. Christsein ist kein Glaube an eine religiöse Gemeinschaft, sondern hier geht es um eine Person, es geht um Gott, ihn kennenzulernen, ihm zu folgen, mit dem Ziel, ein wirklicher Experte in den Dingen Gottes zu werden, das macht einen Christen aus. Und damit ist klar, die Nähe zum Herrn braucht auch ein großes Interesse an ihm. Nähe braucht Zeit, die wir mit dem Herrn verbringen, und nur in seiner Nähe können wir dann Erfahrungen machen, die uns im Glauben wachsen lassen. Und vor allem braucht es Reinheit, die jeder von uns aber mitbringen muss. Zur Reinheit gehört, dass wir sündige Gewohnheiten ablegen. Reinheit bedeutet, dass wir nicht halbherzig zwischen Gott und der Welt hin und her schwanken, sondern uns klar und eindeutig zum Herrn Jesus bekennen und zu ihm stehen. Und genau deshalb sagt jetzt Jakobus, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das sind jetzt zwei ganz treffende Bilder. Schmutzige Hände stehen für unsere bösen Taten und schmutzige Herzen für die bösen Motive. Beide Bilder fordern uns auf, die Sünde in unserem Leben einfach hinauszuwerfen. Bei den Händen geht es nicht nur um das, was wir tun, sondern es geht auch um unser Reden und unser Denken. Alles soll rein sein. Diese Aufforderung zur Reinheit sollten wir alle wirklich sehr ernst nehmen. Denn wie willst du denn einmal zu Gott kommen, wenn immer noch Dinge in deinem Leben sind, für die Gott dich verurteilen muss? Und daher mahnt Jakobus auch uns heute, macht Jagd auf die Sünde, wasch dich rein und stell dich ganz und gar auf die Seite Gottes. Verstehen wir? Wenn wir ganze Sache mit Gott machen, dann brauchen wir keinen Plan B für den Fall, dass es mal schief gehen könnte. Was wir aber brauchen, ist ein ganz ehrlicher Blick in den Spiegel, ein Blick, der dich vielleicht sogar erschrecken lässt. Du musst nämlich erkennen, dass du nicht sehr groß und stark bist, sondern dass du klein, dass du unscheinbar und unfähig bist, denn nur dann bist du bereit, dich von Gott groß machen zu lassen. Und wenn Jakobus dann von unseren Herzen spricht, dann geht es um das richtige Motiv. Denn auch du kannst mit falscher Absicht beten. Das beschreibt uns der Vers 2. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wenn wir unser Herz aber von solch bösen Absichten reinigen lassen wollen, dann hilft nur das aufrichtige Gebet. Und Axel hat es heute schon mir vorweggenommen. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf rechtem Weg. Die Botschaft lautet, bleibt auf dem rechten Weg und seid nicht wankelmütig. Und was bedeutet das in der Praxis? Wenn du zum Beispiel vor der Frage stehst, ob du dich für einen ungläubigen Partner entscheiden sollst, oder wenn du vielleicht überlegst, ob du lieber einem Hobby nachgehst, als einen Dienst zu übernehmen, wenn du dich also nicht entscheiden kannst, obwohl du die richtige Entscheidung ja sehr wohl kennst, dann fordert Jakobus dich hier auf, klar Schiff in deinem Leben zu machen und deine Gedanken und Wünsche wieder auf das auszurichten, was Gott gefällt. Liebe Geschwister, diese Predigt spricht ganz sicherlich nicht nur zu euch, sondern sie zielt auch ganz konkret auf mein eigenes Herz. Denn ich weiß aus eigener, oft mühsamer Erfahrung, dass es nicht leicht ist, immer so ein Leben zu führen, wie Jakobus das hier beschreibt. Es ist nicht leicht, aber es geht. Es geht, weil es ein Prozess ist. Ein Prozess der Zeit, der Hingabe und tägliche Ausrichtung auf Gott und sein Wort nötig hat. Es ist ein Prozess, in dem die Liebe zu unserem Herrn Jesus immer mehr in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken kann und soll. Und in diesem Prozess gibt es ganz, ganz sicher auch schwere Zeiten. Und das ist auch gut so, so beschreibt das auch Jakobus in den ersten Kapiteln. Es ist gut so, wenn wir schwere Zeiten erleben, weil diese Zeiten der Not uns helfen. Sie helfen uns, über unser Leben nachzudenken, sie helfen uns, demütig zu werden und sie helfen uns dabei, wenn wir in unserem Leben was verändern wollen. Und genau das weiß natürlich auch Jakobus. Und er sagte in den Versen 9 bis 10, fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Liebe Geschwister, ich denke, das ist der Punkt heute Morgen. Ich muss erkennen, wer ich vor Gott bin. Und wenn ich das erkenne, dann überspiele ich meine Verzweiflung nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr der Strahlemann, sondern dann lasse ich meine Tränen dann auch zu. Ganz anders ist da die Welt. Sie ist wie ein bunter Jahrmarkt, wo es Spaß im Überfluss gibt. Und da lässt man sich auch nichts anmerken, sondern man lacht und trinkt, als wäre das Leben ein einziges großes Fest. Zu Hause aber kommt dann die Einsamkeit, die einen manchmal geradezu erdrücken droht. Wie gut wäre es da, wenn man da auf Jakobus hören würde und sein Leben wirklich ehrlich beurteilt. Wenn man das tut, würden die Menschen erkennen, dass ihr Leben eine Tragödie ist. Ein Leben voller Elend und schlechter Taten. Und dann würden sie unter Tränen begreifen, dass sie damit vor Gott wirklich nicht bestehen können. Ja, und spürt ihr es jetzt nicht auch, dass wir es all diesen Menschen sagen müssen, dass es Rettung gibt? Deutschland ist voll mit lachenden Christen, deren Leben von der Welt geprägt ist. Voll mit Menschen, die nichts haben, weil sie nichts bitten, die nicht einmal wissen, was es heißt, dem Teufel zu widerstehen. Der Ausweg aus dieser Sackgasse lautet im Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Aber warum ist denn nun Demut eigentlich so wichtig? Nun, Demut zeigt mir, wo ich stehe. Demut zeigt mir meine Hoffnungslosigkeit. Sie hilft mir zu begreifen, dass es keine Möglichkeit gibt, mich selbst zu befreien. Und aus Demut entsteht dann Reue und das tiefe Verlangen nach Vergebung. Und wer demütig zum Herrn kommt, der wird dann von ihm erhöht. Verstehen wir, Demut ist etwas, was alle Menschen nötig haben. Der unbekehrte Sünder, aber auch wir, die wir von Neuem geboren sind. Auch ich brauche Demut, weil ich merke, wie mich die Welt mit all ihren Verlockungen immer mehr und immer wieder vereinnahmen möchte. Wir alle brauchen Demut, damit wir unser Leben dem allmächtigen Gott auch vollkommen anvertrauen können. Und wir in seinen Händen dann immer wieder neu erleben und erfahren können, wie er in Liebe mit uns handelt. Jakobus sagt, schaut nicht auf das Vergnügen der Welt, denn Gott hat ein ganz anderes Glück für euch. In Matthäus 5, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Und in Johannes 5, Vers 11 sagt dann Jesus selbst, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude dann vollkommen werde. Wer sich also von den Freuden der Welt abwendet, dem wird Gott seine Freude schenken. Und das ist dann eine vollkommene Freude, die all das übertrifft, was die Welt zu bieten hat. Begreifen wir jetzt, dass auch ich Demut brauche, damit der Herr Jesus in mir wohnen und mich verändern kann? Konkret bedeutet das, Gott will auch in deinem Leben nicht nur aufräumen, sondern er möchte in deinem Leben einen Prozess anstoßen. Ein Prozess, der dann nicht nur dich selbst verändert, sondern durch dich auch die ganze Gemeinde verändern kann. Damit Veränderung aber möglich ist, spricht Jakobus hier jetzt noch eine ganz große Warnung aus. Er warnt uns davor, abfällig und lieblos miteinander umzugehen. Und er warnt uns davor, andere gar zu richten. Wörtlich sagt er jetzt in den Versen 11 bis 12, das ist zu weit, könnt ihr uns zurückblättern. Soll ich das machen? Ja. Wörtlich sagt er in den Versen 11 bis 12, kommt wieder die Frage. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder, denn wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du ein Täter, nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Und wer bist du, dass du den anderen richtest? Haben wir es bemerkt? Hier wird es jetzt ganz konkret. Es geht jetzt um jeden einzelnen von uns. Denn wir sollen nicht auf den anderen zeigen, sondern wir sollen auf uns schauen. Wir sollen uns anschauen und genau darauf achten, wo wir zum Beispiel gegen den anderen reden, wo wir ihn in ein schlechtes Licht stellen, wo wir uns selbst über ihn stellen. Jakobus verbietet es uns, den anderen schlecht zu machen oder über den anderen schlecht zu reden. Denn wenn wir in böser Absicht übereinander reden, dann ist das ein Werk des Teufels. Aber nicht falsch verstehen, natürlich dürfen wir über andere reden, wie gut sie sich in unsere Gemeinde einbringen, wie toll ihr Charakter ist, wo wir sie als Vorbild sehen können. Wenn du aber Dinge siehst, die nicht in Ordnung, die böse sind, dann sollst du sie nicht einfach zudecken, sondern dann musst du zuerst mit dem Herrn und dann in Liebe mit den Betroffenen reden. Wenn du aber hinter ihrem Rücken redest und damit gegen sie redest, dann redest du gegen das Gesetz und du richtest das Gesetz. Das ist so, weil das Gesetz dazu gemacht ist, um das Böse zu richten. Aber durch deine üble Nachrede bekommt das Gesetz Gottes keine Gelegenheit dazu zu richten, denn du reißt das Recht an dich und spielst dich als Beurteiler des Bösen auf. Du machst dich damit selbst zum Richter. Du urteilst über den anderen, anstatt dem Gesetz zu gehorchen. 3. Mose 19, Vers 16. Du sollst nicht als ein Verleugner unter deinen Völkern umhergehen, du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten, denn, so sagt es Gott, ich bin der Herr. Und ich finde, das macht das ganze Ausmaß deutlich. Denn du hast nicht nur das Gesetz beiseite geschoben, sondern du hast sogar die Stellung des Gesetzgebers eingenommen. Und das ist jetzt eine riesengroße Anmaßung. Denn nur Gott kann urteilen, nur er kann retten oder verderben. Wenn ich so handle, dann muss ich mich dringend fragen, wer bin ich, dass ich den Nächsten richte. Und am Ende sollten wir uns nochmals daran erinnern, dass es hier nicht darum geht, den offensichtlich Bösen einfach gleichgültig gegenüberzustehen. Ganz sicher nicht, denn wenn es notwendig ist, dann müssen wir sogar handeln. Aber hier in diesem Text geht es um das Urteilen übereinander und das Reden gegeneinander. Und dazu gehört auch, dass wir die Motive eines anderen nicht beurteilen können, ja, nicht beurteilen dürfen. Denn jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seine eigenen Beweggründe, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und daher richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. In Matthäus 7, Vers 1 ist das zu lesen. Denn Gott ist unser Richter. Auf ihn sollen wir schauen. Ihm sollen wir vertrauen und gehorchen. Und zu allem dem habe ich jetzt noch diese Fragen zum Mitnehmen mitgebracht. Die seht ihr, glaube ich, schon, oder? Erstens, was ist der Unterschied zwischen Streit und Krieg? Geht es in einer Auseinandersetzung wirklich nur um die Sache oder vielleicht am Ende doch irgendwo auch um mich? Zweitens, würde dir Jesus zustimmen, der sagt, Zorn ist bereits Mord? Wenn ihr wollt, könnt ihr zu Hause mal Matthäus 5, die Verse 21 und 22 dazu lesen. Und drittens, wann wird Kritik zur Verurteilung meines Nächsten? Wann beginne ich, über den anderen zu richten? Wenn wir jetzt am Ende noch einmal auf Jakobus schauen, dann sagt er auch zu uns heute, dass wir in der Gemeinde nicht streiten sollen. Und damit wir begreifen, dass wir diese Mahnung auch wirklich nötig haben, hat er uns eine schonungslose Bestandsaufnahme gemacht, in der uns die Probleme der Gemeinde ganz hart und unmissverständlich aufgezeigt werden. Und am Ende finden wir dann 7 Ermahnungen, die uns helfen sollen, den Frieden in der Gemeinde zu erhalten. Bei all dem geht es letztlich um die Liebe. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist also Liebe. Und damit diese Liebe auch wirklich lieben kann, braucht sie einen Gegenüber. Und dieser Gegenüber, das sind wir alle, die wir zur Gemeinde gehören. Und wenn wir diese Gemeinschaft zu Gott auch wirklich erhalten wollen, dann müssen wir auch diejenigen lieben, die er liebt. Das königliche Gesetz der Liebe geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass wir den Nächsten so lieben sollen wie uns selbst. Und Gott wäre kein liebender Gott, würde uns mit dieser wirklich mächtigen Aufgabe völlig alleine lassen. Damit es uns gelingt, den anderen so zu lieben, hat er uns einen Helfer an die Seite gegeben. Epheser 3, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Durch Gottes Geist bist auch du gestärkt. Durch Christus bist du in der Liebe verwurzelt, sodass er dir auch und gerade in schwierigen Situationen beisteht, dass es dir immer und überall gelingen kann und gelingen wird, deine Begierden zu besiegen und den Frieden unter Geschwistern zu bewahren. Amen.